der Podcast.
Folge 209, Spezial um.
Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe einer Sonderfolge von Lucke und Hengstmann, eurem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Heute am Montag, den 13.04., dem Tag nach einer schickerhaften Wahl in Ungarn. Und ich begrüße auf der anderen Seite dieses Podcasts mir zugeschaltet das Arschloch Tillmann Lucke, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ja, du überraschst mich immer mit deinen doch sehr freundlichen Ankündigungen. Ja, ich sage erstmal Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Warum habe ich das gerade gemacht?
Für ja, alle,
die kein öffentlich-rechtliches Fernsehen gucken.
Ja, man muss sagen, es war wirklich, wirklich gut, der Tatort gestern. Wir haben ja letzte Woche über den Tatort gesprochen. Tatort genau. München, okay, genau. Alles in Ordnung. Einer der, für mich einer der besseren, für dich einer der weniger guten.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Es ist einer der langweiligeren.
Langweiliger.
Weil da einfach nicht, das ist so. So. Und das ist Köln ja eigentlich auch, aber gestern, ich bin ja ein großer Fan von Ronald Riebeling, das ja. Muss man ja dazu sagen. Jütte mag ich ja sehr.
Der war diesmal sogar fleißig, was ist mit dem los?
Genau. Aber er war ungewollt fleißig. Also er hat es alle merken lassen.
Ja, aber das, was er macht, macht er ja gut. Ja, genau. Naja, also jedenfalls war das doch, und die Hauptrolle spielte, oder sozusagen eine, oder die Täterrolle die spielte dann. Oder, jetzt haben wir es.
Leute, bei aller Liebe, wir müssen es. Wir müssen, also, Entschuldigung, wir spoilern den Tatort von gestern Abend. Es tut mir leid.
Ja, spielte Max Giermann. Mhm. Er spielte einen cholerischen Schauspieler, und das hat er ja nun in seiner Paraderolle schon oft getan, und zwar als Klaus Kinski.
Ralf Kaspers. Er spielt im Prinzip Ralf Kaspers, aber als Arschloch. Naja, doch, der spielt ja den Moderator.
Der Name kommt ja vor, mit dem wird er ja angeblich immer verwechselt. Also es ist wirklich ein sehr lustiger, auch viele Anspielungen, viele Gags, viele auch gute Running Gags. Das ist ja auch nicht, Running Gags sind gar nicht so leicht.
Genau.
Und dann noch so ein Thema aus dem Innenkosmos des Fernsehens selber, die werden sich da wahrscheinlich...
Des WDRs.
Ja, ja, also die haben quasi zu Hause gedreht.
Also ich glaube, dass diese Szene in dem Videoschnittraum, das war in dem Original-Videoschnittraum vom WDR.
Ja, klar.
Ja, also um das vielleicht mal ganz kurz, ich habe gestern, ich habe keine Fernsehzeitung mehr, ich habe eine Fernsehzeitungs-App quasi von TV Spielfilm und habe bloß, Tatort, ja, und dann sehe ich, Max Giermann spielt mit. Also ich muss mal sagen, er ist schauspielerisch, gerade wenn die ernsten Stellen kamen, gerade wenn er da so panisch mit dem Auto durch die Gegend fuhr und so verzweifelt, das fand ich schon, aber ich habe gesagt, die gucke ich mir an. Und er hat ja im Prinzip, es steigerte sich so in der Folge. Und irgendwann gucken meine Frau und ich uns an und sagen, Kinski, so. Aber was wirklich war, einfach was war das, ein Outro? Diese Schlusssequenz?
Schlusssequenz, die genau in dem Wort Arschloch abgebrochen wird.
Also, genau.
Weil das natürlich der, ich hätte eher gedacht, du dumme Sau. Das ist ja eher dieses Markenzeichen vom Kinski oder vom Giermann Kinski.
Du dumme Sau. Ja, beides.
Aber ich meine, es sind beides auch Originalzitate vom Original Kinski.
Aber ich fand das halt auch so geil. Das hast du dann da Ende und habe das Ende und ganz ernst und ganz okay. Und dann auf einmal bricht das ab. Text.
Text. Ja.
Gib mir den Text. Du sollst mir den Text sagen. Und du guck mich diesmal an. Hör auf zu filmen, du dumme Sau, du blödes Arsch. Also ich fand's wirklich weil du sagst, es war lustig. Ja, aber es war nicht so aufgesetzt lustig, wie Münster zum Beispiel.
Ja, ja, also das war einfach gut gemacht. Und wie gesagt, auch so mit so ein paar kleinen, paar kleinen Gags. Zum Beispiel hat der, haben sie ja ausgeknobelt, wer dann von beiden Kommissaren jetzt diese langweilige Pressekonferenz machen soll, wo nichts gesagt wird, und dann musste Ball auf diese Konferenz machen, und dann lobte Freddy hinterher, du kannst nichts sagen, bedeutungsvoll nichts sagen, ja, du kannst auch Politiker. Ball auf kann Kanzler, und warum ist das eine gute Anspielung?
Weil Klaus J. Behrendt ja schon mal den Bundeskanzler gespielt hat.
Genau, es gab eine sehr kurzlebige, aber doch ganz ordentliche Serie, Kanzleramt hieß die, im ZDF. Vor 20 Jahren oder so, und da war er dann der Kanzler. Also ich finde das wirklich, sowas gefällt mir dann, ja.
Genau. Okay, was uns auch gefallen hat, das muss man wirklich sagen, ist das Wahlergebnis von gestern Abend. Wobei, naja, also wir müssen mal Abstriche machen. Auf jeden Fall ist etwas passiert, was in Polen ja auch gerade passiert ist. Also gerade, es ist ja nur schon wieder fast 3 Jahre her.
Übrigens, ich muss nochmal zurückkommen. Klaus J. Behrendt ist der verwandt mit Werner J. Patzelt?
Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, also es ist ein bisschen albern, diese amerikanische Schreibweise von Namen. Also ich weiß nicht, als ob so, der andere Klaus Behrendt, ja, der Klaus J. Behrendt, den wollen, also.
Es stand aber auch im Abspann nur noch Klaus Behrendt. Okay. Also er scheint das jetzt irgendwie abgelegt zu haben.
Ich weiß, ich kenne gar keinen anderen. Vielleicht gab es einen. Das ist tatsächlich manchmal der Grund, warum Schauspieler sozusagen Kreative irgendeinen Namen noch sich dazugeben, manchmal sogar einen erfundenen. Also ich hatte ja im Berliner Brettl war ich ja früher und der Chef hieß Michael Hansen. Und es gab einen Ostschlagersänger, der genauso hieß.
Genau.
Und dann hieß mein Chef plötzlich Michael W. Hansen. Nicht, weil er Wilhelm mit zweiten Namen geheißen hätte, sondern weil er aus West-Berlin kam.
Ah, Michael Wessi Hansen.
Ja, so. Nee, genau. West-Berliner sind keine Wessi. West-Berliner sind in Eigenbezeichnung einfach Berliner.
Ja, ja, mir scheißegal.
Und Wessis sind sie auf gar keinen Fall. Jedenfalls, also sogar ein erfundener Buchstabe. Er hätte vielleicht er hatte auch andere Buchstaben zur Verfügung. Aber also das hat einen Grund, warum, weil man natürlich zum Beispiel in irgendwelchen Filmdatenbanken muss man ja unterscheidbar sein. Da darf man nicht, das, was man macht, soll ja nicht der Konkurrenz zugeordnet werden. Oder bei der GEMA oder so, dass man.
Genau, in der amerikanischen Schauspielergewerkschaft, der sogenannten SAG-AFTRA, ist es sogar Pflicht. Mhm. Also du darfst nicht. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, Michael J. Fox heißt mit zweiten Vornamen Andrew.
Ja.
Es gab aber schon einen Michael A. Fox.
Und einen Michael Fox sowieso, ja.
Und Michael Fox sowieso. Und deswegen nannte er sich Michael J. Fox. Aber wenn wir schon mal als Zweitname so nur ein Buchstaben, das bekannteste oder das interessanteste Beispiel weltweit?
Harry S. Truman.
Genau, wofür steht das S?
Für gar nichts.
Genau. Die Eltern konnten sich nicht einigen, aber der Name sollte bei beiden Fällen mit S anfangen und haben sie nur ein S genommen. Also es ist ja nicht mal S. Punkt, es ist Harry S. Ja. Truman. Und Homer J. Simpson
heißt J.
J, aber ausgeschrieben, J-A-I. Y, genau. Ja. Okay, gehen wir nach Ungarn.
Entschuldigung, jetzt wieder thematisch genau. Zum Thema der Sonderfolge.
Die EU ist gerettet. Wobei, ich fand das ja ganz lustig, weil der slowakische Ministerpräsident, wie heißt er denn?
Ja. Fico.
Ja,
bekannt aus dem Lied von Helge Schneider, Fico, Fico, Fazzo.
Der sagte ja schon, wenn Orban abgewählt wird, übernimmt er die Blockadehaltung für diesen Ukraine-Kredit. Ja, also insofern ist das erstmal alles okay. Nein, Ursula von der Leyen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, für alle Spoiler, Orban hat die Wahl verloren. Wie genau, gucken wir uns gleich an. Ursula von der Leyen hat auf X geschrieben, jetzt mal ganz, ganz ehrlich, wieso gibt es noch Politikerinnen und Politiker außerhalb der AfD oder irgendwelcher rechtskonservativen Parteien, die noch ein Profil auf X haben? Also das ist ja wohl das allerletzte.
Ob Ursula von der Leyen ein Profil hat, das sei ja noch dahingestellt.
Ja, ein Account. Na jetzt mal ganz ehrlich, du kannst doch nicht, ja ich weiß, die haben da die größte Reichweite, das ist mir völlig klar, aber dann sollen sie doch irgendwo anders hingehen, die Presse ist in der Lage, mehr als ein Netzwerk zu durchsuchen. Warum haben die noch ein Profil auf X? Ich verstehe es nicht. Ja? Wie kann man als Politikerin, ist mir scheißegal, aber wie kann man als öffentliche Person, die für Freiheit und Grundrechte das, was man im Allgemeinen als Demokratie bezeichnet, steht, wie kann man da noch ein Profil auf X haben? Ich verstehe es nicht.
Ja, aber das ist ja so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn jeder denkt, es sei nötig, dann ist es auch nötig. Also, oder dann ist es auch sinnvoll. Dieses, ja, da muss man sein. Stell dir mal vor, es gäbe so eine geheime, angesagte Party, zu der eigentlich, dann heißt es ja immer, da muss man gewesen sein. Und wenn da aber keiner war, ja, dann muss man da auch nicht gewesen sein. Aber nur wenn da sozusagen ein, zwei Wichtige sind, dann muss da plötzlich jeder hin. Und so ähnlich ist es bei Twitter, ja, bei X.
Genau. Und aber egal. Auf jeden Fall hat sie gratuliert und hat gesagt, Europa, so nach dem Motto, Europa ist jetzt gerettet. Mhm. Das sehe ich ein bisschen anders, aber gucken wir uns doch das erstmal ganz genau an. Also. Im ungarischen Parlament 200. Willst du ganz kurz das ungarische, kann man das ganz kurz erläutern?
Ja, also vereinfacht kann man es erläutern. Es gibt nicht 200, sondern 199 Sitze. Das ist so ein bisschen, wahrscheinlich haben die so Brandschutzbestimmungen in Ungarn.
Genau,
wie in
unseren, ab 200 müsste die Feuerwehr kommen.
In Deutschland ist es ja immer in Theatern, ja, 99, wegen dann, wenn man dann keinen eisernen Vorhang braucht. Wobei, den haben sie ja in Ungarn, den eisernen Vorhang.
Das ist richtig.
Zumindest
also nicht mehr
bis
lange.
Jetzt, bis gestern. Also 199 Abgeordnete, davon sind 106 in Wahlkreisen gewählt.
Genau.
Und die sind natürlich in den letzten Jahren immer so ein bisschen, ja, ganz personengetreu zugeschnitten worden auf einzelne Wähler.
Was heißt Gerrymandering auf Ungarisch? Ich weiß es auch nicht, hätte ja sein können, dass du was weißt. Weiß keine Ahnung.
Ja, und der Rest, also 93 Sitze werden proportional verteilt. Also es gibt... Es ist, man kann es nicht, also man kann es, es ist ein Mittelding aus unserem deutschen Mischsystem, also wo Sitze angerechnet werden, und dem Grabenwahlsystem, das in anderen Ländern gilt.
In Großbritannien, Japan, Frankreich, Amerika.
Nee. Grabenwahlsystem heißt, es gibt auch beides, aber das existiert nebeneinander und beeinflusst sich nicht. Also die Wahlkreissitze werden verteilt und die proportionalen, und dann hat ja trotzdem der Wahlkreissieger oder die stärkste Partei den Vorteil. Und in Ungarn ist es ein abgeschwächtes Grabenwahlsystem, weil nämlich den Parteien nicht alle ihre Stimmen, also die haben nur eine Stimme, und denen werden nicht alle ihre Stimmen behalten, sondern nur die nicht gewählt werden im Wahlkreis, die kriegen also alle Stimmen angerechnet aus dem Wahlkreis, und der Wahlkreissieger kriegt so viele Stimmen, wie er mehr als der Zweitplatzierte hat. Das heißt, okay, die Stimmen, die nötig sind, um den ersten Sitz zu gewinnen, die fallen weg, so kurz gesprochen. Ich hoffe, ich habe das jetzt erklärt. Und das interessanterweise, würde man den Ungarn gar nicht zutrauen, das bevorzugt letztlich dann sogar eher die zweitstärkste Partei, zumindest bei den proportionalen Sitzen. Also da wird quasi die Bevorzugung so ein bisschen ausgeglichen. Bei der letzten Wahl zum Beispiel hätte Fidesz sogar noch sechs Sitze mehr bekommen, wenn sie, weil sie ja eben fast alle Wahlkreise hatten, und aber das wurde ihnen nicht angerechnet. Sie hätten sechs Sitze mehr bekommen, wenn das alles ein echtes Grabenwahlsystem wäre. Also insofern funktioniert das, ich weiß nicht, ob es komplizierter ist als bei uns. Bei uns ist ja vieles andere auch noch vorgesehen. Es gibt natürlich eine 5%-Hürde. Man kann aber auch, oder beziehungsweise eine 10%-Hürde, wenn man zwei Parteien zu einer Liste vereinigt. Und eine 15%-Hürde, wenn man drei Parteien. Das ist aber nicht üblich. Also, und es ist sehr schwer, überhaupt Parteien anzumelden. Du kannst nicht sagen, ich kandidiere jetzt mit meiner Partei in 3-4 Wahlkreisen und das war's. Sondern man muss eine Mindestzahl von Wahlkreisen, und zwar 71, also doch 2/3 aller Wahlkreise, muss man Leute hinschicken. Und die müssen aber auch, die dürfen nicht alle in der einen Hälfte des Landes sein, sondern die müssen mindestens in 2/3 der Komitate, heißt es, oder Gespanschaften, hätte man früher gesagt, also irgendwie Bundesländer, und die müssen sozusagen auch über 2/3 dieser Komitate verteilt sein, und nur dann darf die Partei auch überhaupt antreten. Und das führte dazu, dass jetzt bei dieser Wahl nur 5 Parteien antraten, von denen nur 3 gewählt wurden. Also das ist doch relativ
ins Parlament kamen. Gewählt wurden alle. Aber
ja, so. Und davon eben die TISA, die Fidesz,
genau.
Und dann noch eine rechtsextreme.
Also das heißt, also erstmal grundsätzlich zu sagen, also dieser Peter...
Ach nee, und was ich noch dazu sagen wollte, also die Minderheiten dürfen für die sind von der 5%-Hürde befreit. In Ungarn gibt es ja...
Den Südschlesischen Wählerverband vermutlich.
Ja, also da gibt es wirklich so viele Minderheiten wie sonst nirgends, weil das eben aus der Geschichte heraus, Ungarn war immer so die Reste-Rampe, hätte man böse gesagt. Aber ja, und bis vor kurzem saß ein Deutscher sogar im Parlament, also das war der einzige, der aus den Minderheiten genug Stimmen kriegte, um einen Sitz zu kriegen, und die anderen nicht. Und der ist jetzt auch rausgefallen. Also es gibt tatsächlich nur 3 Parteien oder Fraktionen im Parlament. So, jetzt, Entschuldigung.
Ja, also genau. Und also Peter ich habe das Gefühl, jeder spricht den anders aus. Wir sagen es Deutsch, Peter Ungar. So.
Ja, aber Magyar würde man es lesen, ja. Aber man muss sich immer denken, das würde jetzt Hubert Aiwanger aussprechen. Magyar, der spricht ja kein A aussprechen.
Genau, also Peter Magyar. So, auf jeden Fall ist jetzt auch nicht Wladimir Lenin, sondern der ist, glaube ich, noch ein Stück rechter als Donald Tusk, ne?
Ja, also der ist auch in gewisser Weise populistisch. Er ist auch so wie so ein Popstar.
Genau.
Also wie so einer, der so ein bisschen wie der gestern, wie Max Giermann gestern, so, willst du ein Selfie? Und dann nimmt er das Selfie von demjenigen und macht das Selfie selber, weil er dann die Kontrolle über sein Gesicht besser hat. Also das ist schon einfach so ein sehr aalglatter Profi, kann man sagen.
Genau. Und aber diese Bewegung, also die unterscheidet jetzt, unterscheidet jetzt Orban sich von Orban eigentlich nur in einem Punkt, und zwar, dass er pro-europäisch ist und anti-Putin. Ansonsten ist er genauso fremdenfeindlich nationalistisch eben, und.
Also man könnte es halt als konservative Position in Ungarn bezeichnen. Und,
was aber wahrscheinlich da als linksradikal gilt.
Das Thema
gilt.
Ukraine hat er ja gar nicht so angeschnitten, weil man damit wahrscheinlich nicht gut gewinnen kann. Und es gab ja diese ganzen Fake-Plakate, also so KI-Plakate wie Zelensky mit so einer Fratze, also so fast einer jüdischen Fratze, wie man sie früher gezeichnet hätte, im Stürmer, also eine offene Hand hinhält. Ursula von der Leyen, Manfred Weber und Zelensky, die dann die Hand aufhalten. Und das ist schon ziemlich unverschämt, weil umgekehrt wird eine Hand aufgehalten. Also die Ungarn halten ja die Hand auf gegenüber Brüssel.
Ja gut,
Brüssel
aber das
kriegt netto überhaupt nichts aus Ungarn, sondern
umgekehrt. Aber das hat sich ja bis Ungarn noch nicht rumgesprochen.
Ja.
So, dann haben wir Fidesz, ist natürlich, ist auch ein Wahlbündnis, habe ich gerade gesehen.
Also die ungarische, sorry, ich mache hier mal, ich spiele immer den Columbo, da immer noch was dazu.
Ja, natürlich, mach was.
Also die ungarische Wirtschaft ist ja jetzt in den letzten 16 Jahren jetzt nicht unbedingt dem Staatshaushalt geht es so schlecht, da werden jetzt sogar schon Forintenkacker eingestellt. Ist nicht schlecht, oder?
Aha, ich bin kurz davor, einen Witz über weibliche Geschlechtsorgane zu machen, aber gut. Fidesz.
Ja.
Fidesz.
Übrigens ein Akronym, das müssen wir jetzt nicht groß ausbuchstabieren, das ist natürlich ein ungarisches Akronym, F-I-D-E-S-Z, und es ist natürlich eine Anspielung auf Lateinisch Fides, Treue. Ja, unsere Treue heißt, wie haben es bei den Nazis gesagt, unsere Ehre heißt Treue.
Ja. Genau.
Also das ist natürlich ein wichtiges Wort für solche Rechten. Und umgekehrt, also wörtlich heißt es einfach, Fides heißt Bund junger Demokraten. Und das ist diese Partei, die Orban 1988 gegründet hat und mit der er dann, also als dessen Freundmann, er dann 1989 diese große Rede hielt, von der ich letzte Woche gesprochen habe. Und die andere Partei heißt TISA, und TISA heißt auf Ungarisch Theiß, ne, dieser Hauptfluss neben der Donau, der da ist. Also das hat auch eine Bedeutung, und dazu kommt, dass es früher im Königreich Ungarn, also bis 1917, einen Ministerpräsidenten gab, der TISA heißt. Der war relativ verrückt, der hat sich ständig duelliert, wurde dabei auch ein bisschen verletzt und ist dann als eine der wenigen Personen in dieser ungarischen Revolution am Kriegsende auch umgebracht worden, weil er irgendwie so, ja, doch relativ aufbrausend war, und es war mehr oder weniger so eine etwas undurchsichtige Situation. Und dann, aber TISA, also ich weiß nicht, ob sie an den anspielen, aber auf den Fluss auf jeden Fall.
Genau, die beiden sitzen im Parlament und noch MHM. Das ist so eine rechtsradikale Partei. Also das sind so Hardcore-Nazis. Mhm. Also kann man, wie ich das jetzt sehe, die sehen auch so kacke aus, alle da. Also das ist so schon. Und das heißt, das gesamte ungarische Parlament besteht nur aus Rechten. Also das gesamte ungarische Parlament ist komplett rechtsbesetzt. Keine Grünen, keine Sozialdemokraten, gar nichts. Dieses Wahlbündnis, was bei der Wahl 2022 quasi noch, also da bestand ja auch schon die Chance, dass Orban abgelöst, was dann letztendlich in Wahl überhaupt nicht passierte. Das war ja ein Wahlbündnis aus Jobbik, was ja diese ehemaligen Rechtsradikalen waren. Und dann Sozialdemokraten und Grüne waren da, glaube ich, auch, also so Halbgrüne da noch mit drin und so. Sind jetzt auf 1,2% gekommen. Und dann gibt es noch eine Satirepartei, die sind auf 0,8 gekommen. Die heißen die Partei des zweischwänzigen Hundes. Was okay ist.
Die hättest du natürlich sofort gewählt.
Natürlich nicht. Da wäre ich immer neidisch. Das heißt, 53,1% hat TISA in ganz Ungarn geholt. Die Wahlkreisverteilung ist aber tatsächlich so, dass sie im Parlament tatsächlich jetzt über eine Zweidrittelmehrheit verfügen. Das heißt, all das, was Orban vor 16 Jahren machen konnte, können die jetzt quasi rückgängig machen. Mhm. Was sie nicht machen werden. Und vor allem schon gar nicht von heute auf morgen. Aber das Erste, was ich jetzt gehört habe, ist, dass sie sagen, okay, wir geben Ukraine Kredit, geben wir unsere Blockade, gibt Ungarn seine Blockadehaltung auf. Aber erstmal wollen wir bitte die 20 Milliarden haben, die die EU eingefroren hat an ungarischen Hilfszuweisungen. Dazu wird es vermutlich jetzt auch erstmal kommen.
Ja, also das wird wahrscheinlich der Deal sein, den man dann auf dem nächsten EU-Gipfel, also je nachdem, wie schnell die Regierung gebildet wird, aber ich gehe davon aus, es geht sehr schnell, es wird ja keine Koalitionsverhandlungen geben und der genau. Typ ist ja wahrscheinlich schon eher so unangefochten und kann einfach auch ins Kabinett nehmen, wen er will.
Und da es ja auch eine neue Partei ist, gibt es ja auch keine Granden, auf die er jetzt großartig Rücksicht nehmen muss.
Neue Partei ist, da schrillen immer die Alarmglocken, weil dann sind es vielleicht auch nicht die besten Minister, die man dann
bekommt. Das ist zu vermuten, ja.
Aber ja, so ist es.
Aber halt. Er selber hat politische Erfahrungen, ne?
Auch nicht. Nee, er ist nur der Mann der ehemaligen Justizministerin. Und sein Opa, nee, sein Großonkel war früher in den 90er Jahren Staatspräsident, aber mehr. Da saß er vielleicht mal auf dem Schoß am Präsidentenschreibtisch, aber mehr war er auch nicht.
Ah ja, okay. Ich dachte immer, der war ja in Fidesz.
Ja, Mitglied halt, aber der war nicht.
Ich dachte.
Nee, seine Frau war diese Justizministerin, die diesen Missbrauchstäter begnadigt hat, Geheiß von ganz oben und genau. Dann wollte und dann, ach nee, das habe ich dir doch gar nicht befohlen, ja, jetzt trittst du aber zurück.
Genau. Aber die Präsidentin ist nicht zurück.
Präsidentin auch, ja, also zwei Frauen müssen jetzt wegen eines Missbrauchstäters, wegen eines Missbrauchstäters gehen. So sind die Regeln in Ungarn. Ja, also jedenfalls, also das ist, man kann ihn vielleicht mit Macron so ein bisschen vergleichen. Ja?
Das war auch mein erster Gedanke, aber Macron ist, finde ich, schon ernstzunehmender, weil der war ja zumindest schon mal Minister, bevor der Präsident wurde. Mhm. Der Typ ist ja undurchsichtig. Um es jetzt mal ganz positiv zu formulieren.
Ja, also man kann sich schon vorstellen, dass da so ein, zwei kleinere Klopse sich auch leistet beim EU-Gipfel und sagt, ja, so toll, wie ihr mich findet, bin ich vielleicht gar nicht. Dass er das so ein bisschen ausnutzt, diesen Sympathievorschuss, den er natürlich jetzt kriegt. Und dass er dann schon auch sagt, ja, ich will aber was für mein Land raushauen.
Was ja eigentlich grundsätzlich erstmal völlig in Ordnung ist. Und wie gesagt, er ist ja kein Linker.
Ja, und diese eingefrorenen Gelder sind ja auch dazu da, um sie dann, wenn es wieder gut läuft, auch rauszugeben. Das heißt, das ist auch dann sein Recht, wenn er damit anfängt, das jetzt zu verbessern. Naja,
das ist ja in Polen auch passiert. Und in Polen sozusagen hat man ja die Gelder freigegeben, also einfach nur als Vertrauensvorschuss für Donald Tusk. Mhm. Also da ist ja noch nichts passiert. Also in Polen, ein bisschen was ist
vielleicht
schon passiert.
Vielleicht hatte der noch die Bank-PIN aus seiner Zeit in Brüssel und hat gesagt, ach komm, das gebe ich mir jetzt einfach selber frei.
Das kann natürlich auch sein, ja. Sowas wird ja gerade in so Behörden ja immer schleppend geändert. Ja, ne? Die Frage ist jetzt natürlich für mich, also Polen sozusagen, also es gibt jetzt bis auf die Slowakei, wobei dieser ist ja auch so ein bisschen undurchsichtig, dieser Typ, das ist ja gibt es jetzt im Prinzip keine großartigen, zumindest was Demokratie, Rechtsstaat und Medienkontrolle betrifft, keine großartigen Sorgenkinder mehr in der EU.
Ja, also in Italien ist ja diese Rechtsstaatsreform jetzt gescheitert im Referendum letzten Monat. Da wird jetzt erstmal auch nichts weiter passieren. Ansonsten muss man immer wachsam sein. Es gibt ja immer irgendwelche, gerade wenn sich Populismus mit Korruption paart, dann ist ja immer die Lösung sehr nah, nämlich dass das, was man anstellt, nicht berichtet werden soll. Das ist doch klar. Warum soll jemand über mich negativ berichten? Ich bin doch der Gute. Ja, und dann kann man sehr schnell auch mal die Pressegesetze ändern oder einzelne Presseorgane da schikanieren. Das geht relativ leicht. Insofern braucht man da jetzt nicht aufzuatmen, aber man hat zumindest den Oberschurken hat man jetzt weg. Oder zumindest in 30 Tagen ist er dann weg. Jetzt nicht.
Hat es dich überrascht? Mich hat es ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war sehr früh. Also dauert ja ewig, diese Wahl auszuzählen in Ungarn. Das ist ja nicht so einfach wie in Deutschland, dass man das gerade mal so eine halbe Stunde, so eine Bundestagswahl ja eigentlich ausgezählt in den meisten Wahlkreisen, oder sagen wir mal eine Stunde. Es hat ja doch etwas länger gedauert, aber Orban stand ja schon, weiß ich nicht, der Tatort lief noch. Da hat Orban schon gesagt, alles klar.
Ja, also hier, was es halt nicht gab.
Peti, alte Mütze. Gratulation.
Ja, was es halt nicht gab, sind Wahltagsbefragungen, sodass man nicht um Punkt 19 Uhr, wenn die Wahllokale schlossen, was wusste. Das weiß nicht, ob das verboten ist oder ob es die Fernsehsender einfach nicht machen. sozusagen, es gibt ja verschiedene rechtliche Regelungen, wie solche Umfragen auch sein dürfen, um zu beeinflussen. Wobei nach der Wahl gibt es ja keine Beeinflussung mehr. Naja, also das, ja, also mich hat es auch so ein bisschen überrascht, weil ja jetzt die Zweidrittelmehrheit, also das heißt, ja, ein Drittel aller Wähler hat ja, oder aller Sitze wandert ja jetzt, oder über ein Drittel sogar, von der einen Partei zur anderen Mehrheitspartei. Und das ist schon bemerkenswert. Naja, mal sehen. Ich hoffe, dass sie dann tatsächlich da ein bisschen...
Ja, aber hat sich überrascht, dass Orban so schnell und so, also er galt so, ja schon EU-intern schon als Diktator. Und ich hätte mir ja schon vorstellen können, er hätte vielleicht keine Trump-Show abgezogen, aber dass er schon sagt, nee, wir warten erstmal ab und ich gratuliere erstmal gar keinem und dann besorge ich mir jetzt erstmal die Armee und wenn er mich aus dem Parlamentsparlament raus haben, dann müsste er das schon mit Gewalt machen und so. Das wäre ja theoretisch alles denkbar gewesen.
Ja, aber das ist bei zwei Drittel nicht denkbar. Das ist bei der Methode Erdogan geht sowas. Also wenn man aus 45% plötzlich 51 macht, durch Betrug, durch Einschüchterung, durch zum Beispiel auch da, wo die Opposition wählt, weniger Wahllokale hinstellen. Es gab ja auch in Ungarn viele Schlangen und ich kann mir vorstellen, wo die Schlangen am längsten waren, in welchen Gegenden und so. Das sind die kleinen Tricks, aber die ziehen natürlich nicht mehr, wenn man nur noch, also wenn der Gegner die zwei Drittel mehr gewinnt. Und es hätte auch, vielleicht hätte Orban ein bisschen mehr Theater gemacht, wenn es knapper geworden wäre. Aber nur weil er sagt, ich erkenne jetzt das Ergebnis an, heißt es ja noch nicht, dass er und seine Leute jetzt plötzlich die kommende Regierung mit 4 Jahre lang mit Fairness begleiten, also sozusagen.
Nö, das müssen sie ja auch nicht. Und man darf ja bitte auch nicht vergessen, es ist ein neues Parlament gewählt, aber die gesamte Verwaltung, Orban hatte 16 Jahre Zeit, die gesamte Verwaltung auf Linie zu bringen. Also runter bis in die kleinste Kommune ist ja alles mit Fidesz-Leuten besetzt. Also alles, was irgendwie aus der Reihe tanzte, wurde ja höflichst, aber sehr bestimmt entfernt. Und die sitzen ja alle noch da. Also das ist ja jetzt zum Beispiel so, wenn die AfD jetzt, nehmen wir mal an, in Sachsen-Anhalt wirklich die absolute Mehrheit kriegt, was ja parlamentarisch durchaus möglich ist, müssen die ja erstmal in den ganzen Ministerien, die sind ja alle mit schwarz-roten Leuten besetzt. Ich meine, ich kenne so ein paar Leute und die sagten, na, wenn die Blauen hier kommen, bin ich weg. Wo ich immer sagte, nee, seid ihr nicht, wo wollt ihr denn hin? Es sind doch dann alle Ministerien blau. Ja, also, und das, die genau dieses Problem haben die jetzt umgekehrt. Also die können ja jetzt nicht einfach erstmal durchregieren. Weil du kannst zwar so tun, also du kannst zwar Gesetze festlegen, aber wenn deine Verwaltung keinen Bock hat, dann wird sich das erstmal hinziehen.
Ja, und in Polen hat man zum Beispiel sich nicht anders zu helfen gewusst 2023. Da hat man ja den nationalen Fernsehsender offiziell geschlossen. Also abgeschafft und neu gegründet im selben Gebäude, aber mit anderen Leuten, weil man die anderweitig nicht hätte entlassen können. Ja, also diese ganzen peace-treuen Leute, die da das Fernsehen manipulieren, die musste man durch eine Neugründung loswerden. Und das muss man eben auch als Demokrat manchmal Tricks anwenden, die dann zielführend sind. Und wie das dann genau abläuft, klar, die Verfassung, das ist wahrscheinlich das Einfachste, was man ändern kann.
Was muss denn da jetzt geändert werden, weißt du?
Das ist ja gar nicht so dringend, weil in der Verfassung steht ja nicht die Fidesz als führende, also nicht die, sozusagen wie in der DDR-Verfassung, da stand ja, da gibt es so eine Partei und die führt, da gibt es so andere Parteien, die dürfen da hinterher rennen. So ist es ja nicht, sondern da steht eigentlich nichts ganz Konkretes drin. Aber natürlich gibt es da die Mechanismen, die man hinterfragen muss und da kenne ich mich jetzt aber zu wenig aus.
Genau. Und was halt das Problem ist, also Tischer ist ja so ähnlich wie En Marche, also diese französische Macron-Bewegung. Das Problem ist, wenn das alles politische Neulinge, ich kann mir nicht vorstellen, dass es alles politische Neulinge sind, die da sind. Die wären ja vorher schon irgendwie bei Fidesz oder bei den Sozialdemokraten.
Ich
oder
sag so mal gewesen. So, Ferenc Gyurcsány hätte Zeit. Vielleicht hat er jetzt ein Mandat bekommen. Übrigens habe ich dem letzte Woche absolut Unrecht getan.
Wieso?
Also er hatte ja 2006 auf einer geheimen Parteiversammlung erzählt, wir haben morgens gelogen, wir haben abends gelogen. Und ich habe ihm ganz dreist noch einen mittags eingeschoben, untergeschoben. Ach. Also mittags hat er Mittagsschlaf gemacht. Also das
so, genau, da hat er nicht gelogen. Gut, danke. Danke, dass, also man muss ja hier auch mal richtig stellen. Die Gefahr besteht halt noch, das Problem von solchen Parteineugründungen sind ja immer diese ganzen Querulanten. Und da sind Querulanten dabei. Also das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das heißt, geräuschlos wird das vermutlich auch nicht funktionieren. Und die Frage ist halt nur, was wir davon mitkriegen. Wenn das jetzt einigermaßen sauber ist und Ungarn jetzt ein verlässlicher Partner wird und so, soll mir das alles egal sein. Mhm. Natürlich muss die Korruption abgeschafft werden, aber ich meine, Ungarn hat wie viel? 10 Millionen Einwohner, glaube ich. Mhm. Ist jetzt auch kein Mega-Player innerhalb der EU, aber als Störenfried hat es schon immer gereicht.
Und naja, wie gesagt, und zum wir Beispiel, wenn, wenn's, also was schon wichtig wäre, ist, dass man in Ungarn mal den Euro einführt. Also ich habe ja vorhin schon einen sehr guten Witz darüber gemacht, dass nicht also dass man auf Dauer mit so einer kleinen Währung nicht, das mag vielleicht in Polen mit dem Zloty anders sein, aber also warum es noch die Länder wie Tschechien und Ungarn gibt, die da ihr eigenes Geld, ihre Alu-Chips da prägen oder drucken?
Na, das kann ich dir sagen, weil die, weil das, dieser Nationalkonservatismus, diese Währung, deswegen wollen ja, also ich glaube, die AfD ist ja auch immer noch nicht darunter, die D-Mark wieder einzuführen, was ja wirtschaftlich für Deutschland eine absolute Katastrophe wäre, mhm. wenn hier die D-Mark wiederkommt. Mhm. Und denen ist das aber relativ egal, weil die ja wirtschaftlich sowieso immer relativ schwächlich sind, mhm. und dadurch ist denen das egal, dass sie eine eigene Währung haben. Und den Euro einzuführen, hieße sich ja noch abhängiger von irgendwelchen supranationalen Organisationen zu machen. Und so begründen die das einfach. Und ja. Wenn der Euro mal schwächelt, können die immer sagen, hier, aber wir sind stark gerade. Was mhm. Quatsch ist, aber und letztendlich ist sowohl die tschechische Krone als auch das ungarische Forint ist ja trotzdem irgendwie an den Euro gekoppelt. Also zumindest idealistisch, also ideell, nicht wirklich jetzt.
Es gibt ja sozusagen die Vorstufe des Euro-Beitritts ist ja, dass man 2 Jahre in diesem Wechselkurssystem ist und da ist die Schwankungsbreite mikroskopisch klein und in beiden Vorstufen sind die beiden Länder aber noch nicht oder die 3 Polen auch nicht. Das heißt, ein Euro-Beitritt wäre erst 2 Jahre später dann möglich, wenn jetzt jemand da jetzt seinen Beitritt kundtut oder seine Absicht kundtut. Aber das wäre natürlich schon mal einfach ein schönes Signal, dass Europa nach wie vor integrativ bleibt. Bulgarien ist ja am Anfang dieses Jahres beigetreten, bei denen hat es nicht den Grund, dass das die vorigen Regierungen alle nicht wollten, sondern das war einfach ein schwaches Land. Bei Bulgarien ist es noch absurder, weil die Währung war schon seit den 90er Jahren an die D-Mark gekoppelt.
Genau.
Also die hatten am Schluss den Betrag, nämlich 52 Cent, war ein Dingsbums, ja,
heißt glaube ich. Lev.
Also, ja. Sorry, jetzt sind wir hier am Raten.
Ja, ja. Genau.
Und im die hatten quasi am wenigsten, weil es keine Schwankung gab. Die hätten die Währung sofort einführen können. Aber es gibt ja dann eben diese Konvergenzkriterien, die wurden noch nicht erreicht. Naja.
Genau, und das ist ja letztendlich, machen wir uns nichts vor, jede Form von Währung ist ja letztendlich auch nur virtuell und eine Vereinbarung und mehr ist es ja nicht. Ja? Also wie Kollege Pissbaus mal sagte, du schreibst irgendwas auf einen bunten Zettel und sagst, wir kriegen einen Sack Kartoffeln. Wenn der aber sagt, nö, bunte Zettel finde ich blöd, dann kriegst du halt auch keinen Sack Kartoffeln dafür. Ja. Also darum ist ja der Euro gerade in den touristischen Zentren, wie zum Beispiel Budapest oder halt auch Prag oder auch in Warschau, ist ja akzeptiert. Also du kannst überall mit Euro bezahlen. Mhm. Nicht in jeder Dorfkneipe, aber in den großen Städten auf jeden Fall. Ja. Weil das ist doch, die Händler wissen doch, ich werde das los. Der Einzelne hat, ich würde nicht mit Euro bezahlen, also in Prag zum Beispiel würde ich das nie machen, das ist fast immer doppelt so teuer.
Ja, das ist ein bisschen wie auf, wenn man dann in so einem Ausland am Bankautomaten ist und dann kommt die Frage, sollen wir die Währung für Sie netterweise umrechnen?
Ja.
Und dann muss man immer Nein klicken, weil erstens ist es Bullshit, weil die Währung wird eh umgerechnet, auf dem eigenen Kontoauszug steht ja die Euro-Währung. Ja. Und zweitens ist das einfach es ist ein Service, der keiner ist und der kostet halt. Und das, so ähnlich ist es wie, wenn so ein Kneipier sagt, ach ich rechne für dich in Euro um, das passt schon.
Genau. Und da ich die Wechselkurse aber inzwischen relativ gut im Kopf habe, ist das natürlich auch kein Problem. Also Tschechien ist immer ungefähr so 1:30, meistens ein bisschen besser. Und wenn du dann aber rechnet, gehen die manchmal auf 1:15 runter, wo du dann denkst, huiuiuiuiuiuiuiui. Egal. Das soll es auch gewesen sein. Ungarn hat gewählt. Das Ergebnis fast allen, bis auf Viktor Orban, der ist, glaube ich, nicht so glücklich. JD Vance auch nicht. Eine Sache noch, JD Vance war ja da und hat Wahlkampfhilfe geleistet und alle haben gesagt, wenn er nicht gekommen wäre, wäre das Ergebnis für Fidesz wahrscheinlich noch besser ausgefallen als jetzt. Also das war quasi Wahlkampfhilfe für Peter Orban.
Weißt du, dann ist er noch nach Pakistan weitergefahren und hat da auch noch versagt. Also das ist wirklich so ein, wie nennt man diese Leute, die nur Pech anziehen? So ein König Midas umgekehrt. König Minus, könnte man sagen. Der einfach
Donald Duck? Der so JD Vance, der Donald Duck.
Ja.
Donald Trump und Donald Duck. Auch nicht schlecht.
Auch nicht schlecht, ja. Und mal sehen, was er in Zukunft noch alles helfen will. Ja. Stell dir mal vor, die hätten von der Artemis runtergefunkt, Houston, wir hätten ein Problem. Ach, JD, ah, ich komme kurz hoch zu euch, ich fixe das. Und dann wäre genau. Aber alles in die Luft geflogen.
Dann wären sie aber vielleicht auf dem Mond gelandet, also ja. Abgestürzt, man weiß es nicht. Ja.
Ja.
Apropos Mondlandung, apropos, es ist ja nur noch einiges passiert, da reden wir dann am Donnerstag drüber, da hören wir uns von unserer regulären Folge, nämlich die absoluten Sinnlosigkeiten der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmenpaketes. Dann werden wir darüber reden, dass die Straße von Hormuz vom Iran freigegeben wird, die jetzt aber von Donald Trump blockiert wird. Jetzt hat gestern gelesen.
Aber das ist ein bisschen wie Ungarn und die Slowakei, ja. Wir blockieren jetzt nicht mehr, jetzt macht ihr's.
Genau. So, und ansonsten, wenn wir das weitersehen, ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Mal gucken, was der Tag noch so bringt. Und wir hören uns am Donnerstag wieder. Bis dann, Tilman. Tschüss.
Bis dann, Sebastian.